Die Hauptaufgabe in der Pathologie ist eben die Diagnostik von Gewebeproben. Und wie ich es auch schon gesagt habe, es wird vermutlich jeder, der schon mal in einem Krankenhaus operiert worden sei, von dem wird schon mal ein Teil auf der Pathologie gelandet sein. Also es ist oft ein wenig ein Irrglaube, dass alles, was irgendwie bei der Operation rausgenommen wird, quasi einfach verworfen wird. Keiner macht sich mehr darum Gedanken, sondern das landet alles auf der Pathologie und wird von uns biomedizinischen Analytikern untersucht.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Redl-Lenk.
Okay. Mich freut es ja überhaupt wirklich sehr.
Ja, ja, der Peter hat nämlich auch schon gesagt, der hat überhaupt gar keine Ahnung, was ein PMA macht. Und das Schöne ist, wir verfolgen jetzt mit diesem Podcast immer so einen qualitativen Ansatz. Das heißt also, wir gehen immer ohne Information ins Feld. Das heißt also, wir wissen häufig von der Person nur den Namen. Und was wir sehr häufig tun, ist googeln, Peter. Und wenn ich die jetzt anschaue, beim Googeln sind wir auf dasselbe Ergebnis gestoßen, nämlich.
Ja, also wir haben uns gut vorbereitet und haben BMA gegoogelt. Katrin, weißt du, was da kommt, wenn man BMA googelt als erster Suchtreffer?
Ja, weil ich habe das selber am Weg daher
angemacht. Okay, ja, super.
Und da kommt, ich glaube, irgendein Bundesministerium oder so.
Bei meiner Suchmaschine ist gekommen Brandmeldeanlage.
Genau, ich habe denselben Treffer. Und Peter, was ist deine Assoziation jetzt zu BMA und Pathologie? Ich glaube, das ist auch ganz ein wesentlicher Zusatz bei unserem Akronym BMA.
Ja, also biomedizinische Analytikerin, hätte ich mal gesagt.
Bin ich wirklich gut dabei,
ich weiß es. Und zur Pathologie habe ich mich natürlich auch schlau gemacht und hab gelernt, ja, dass Pathologie sich natürlich zusammensetzt aus dem altgriechischen Wort Pathos, was Krankheit und Leiden bedeutet, und dem Wort Logos, was Lehre bedeutet. Ja.
Das hilft uns jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig weiter, aber um uns weiterzuhelfen, haben wir heute einen Gast, eine junge Frau, die allerdings schon im Krankenhaus Karriere gemacht hat, nämlich die leitende biomedizinische Analytikerin der Pathologie, Katrin Roth. Liebe Katrin, vielen Dank fürs Kommen, und vielleicht erklärst uns du einmal, was eine biomedizinische Analytikerin ist, beziehungsweise was die in einem Krankenhaus jetzt als Tätigkeiten hat.
Ja, danke mal für die Einladung auf alle Fälle. Ich freue mich voll, dass ich heute da sein darf. Ja, bei biomedizinischen Analytiker, da hat es viele Personen schon mal alleine bei der Aussprache. Also ich kenne das aus meinem Umfeld, wenn man gefragt wird, was hast du studiert, wo arbeitest du, was machst du? Und man sagt, man ist biomedizinische Analytikerin, dann können viele das nicht einmal nachsagen. Das heißt, sie merken, es ist nicht einmal für ein paar Sekunden. Mhm. Biomedizinische Analytiker, wir sind quasi die Basis in der Diagnostik. BMAs arbeiten in verschiedensten Teilbereichen im Krankenhaus. Also ich arbeite auf der Pathologie. Es gibt ja aber viele andere Fachbereiche, wie zum Beispiel die Blutbank oder das Zentrallabor Mikrobiologie, wo auch überall BMAs tätig sind im Hintergrund.
Jetzt ist Pathologie sowas, Peter, oder? An was denkst du bei Pathologie, dass ich nicht sozusagen immer mehr Assoziation bringe? Was ist deine Assoziation mit Pathologie? Weil ich muss der Ehrlichkeit halber gestehen, ich denke da immer ausschließlich an die Prosektur. Und wahrscheinlich wird es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so gehen, die denken dann an die Leichenöffnung beziehungsweise an die Prosektur eben. Das ist aber bei weitem nicht das, was sozusagen die biomedizinische Analytikerin macht. Aber bitte, was ist deine Assoziation?
Also da geht es mir ja so wie dir. Man denkt immer eigentlich ausschließlich, wenn man das Wort Pathologie hört, an die Leichenöffnung. Ja. Aber dass vielleicht Teile von uns schon in der Pathologie waren, obwohl wir noch am Leben sind, Gott sei Dank. Ja. An das denkt man wahrscheinlich nicht. Und es wird überhaupt spannend sein. Katrin, ich finde es schön, dass du da bist, weil ich bin ja für die für die Teilnehmerinnen vom Freiwilligen Sozialen Jahr im Universitätsklinikum St. Pölten zuständig. Und du ermöglichst es ja allen FSJ-Teilnehmerinnen, so einen Einblick in die Pathologie zu bekommen. Und ich sage dann immer zu meinen FSJlerinnen, dass sie mir was voraus haben, weil ich habe leider noch nie einen Einblick in die Pathologie gekriegt. Und wenn die zurückkommen von diesen paar Stunden bei dir, dann sind die immer hellauf begeistert. Am letzten Reflexionsgespräch haben sie gesagt, das war das Highlight des FSJ im Universitätsklinikum. Und zwei Kolleginnen werden sogar in diese Richtung jetzt gehen und werden eine Ausbildung zur biomedizinischen Analytikerin machen. Deshalb denke ich mir, du hast wahrscheinlich einen unglaublich spannenden Aufgabenbereich. Magst du uns einmal erzählen, was du so machst, was ihr alles so macht?
Ja, sehr gern. Also wie ich schon gesagt habe, die Prosektur ist natürlich ein wichtiger Teil auf der Pathologie. Aber vom gesamten Arbeitsaufkommen macht es eigentlich nur einen recht geringen Anteil aus. Also die Hauptaufgabe in der Pathologie ist eben die Diagnostik von Gewebeproben. Und wie ich auch schon gesagt habe, es wird vermutlich jeder, der schon mal in einem Krankenhaus operiert worden sei, von dem wird schon mal ein Teil auf der Pathologie gelandet sein. Also es ist oft ein wenig ein Irrglaube, dass alles, was irgendwie bei der Operation rausgenommen wird, quasi einfach verworfen wird. Keiner macht sich mehr darum Gedanken, sondern das landet alles auf der Pathologie und wird von uns biomedizinischen Analytikern untersucht. Beziehungsweise auch dann in weiterer Folge von den Pathologen, von den Ärzten dann befundet. Und das fängt ganz bei ganz einfachen Sachen an, wie zum Beispiel bei einer Blinddarmentzündung oder bei einer Mandeloperation. Das Gewebe wird in Formalin gegeben, damit es nicht verwesen kann. Und das kommt dann zu uns auf die Pathologie. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht war schon mal irgendwer im Nahenturm oder so, wo es auch diese Präparate gibt, die in dieser Flüssigkeit eingelegt sind. Mhm. So erkläre ich das meistens. Das ist bei uns ja in Wahrheit nichts anderes. Das ist auch alles Formalin und das hält dann in der Flüssigkeit quasi ewig.
Okay, und wenn jetzt der Arzt, bleiben wir vielleicht gleich bei der Blinddarmoperation, weil das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wie so ein Blinddarm in etwa ausschaut. Wenn dieser Wurmfortsatz jetzt entfernt worden ist, dann wird der in eine Flüssigkeit eingelegt und kommt per Rohrpost oder halt per Person in die Pathologie. Ihr entnehmt dann den Blinddarm und was passiert dann mit dem Gewebeteil? Weil ausschauen tut das, denke ich mal, ein bisschen wie ein Teil von einem Regenwurm, nicht? Also ich glaube so in der Gegend.
Ja, also das Gewebe ist ja, wenn das direkt vom Patienten rausgenommen wird, schaut das wirklich aus. Das kann man sich eh vorstellen wie eigentlich bei einem Fleischhocker, bei einem Tier halt auch. Mhm. Das ist halt durchblutet, das ist rosa. Aber durchs Formalin kriegt das je nach Gewebeort ein bisschen eine andere Farbe. Also das Fettgewebe wird wirklich komplett gelb oder dann sowas wie ein Wurmfortsatz, das wird dann ganz grau und fest. Deswegen sagt man, es ist fixiert. Und der erste Schritt in der Analyse ist, dass das Präparat makroskopisch beschrieben wird, sprich so von der groben Aufsicht her, also wie groß ist, wie lang, wie dick, was ist der Durchmesser, was für Farbe hat. Und dann schaut sie anhand der Anamnese, also der Fragestellung, die man hat, wie zum Beispiel eben beim Blinddarm ist eine Entzündung da, sucht sich der Pathologe dann die interessanten Stellen von der Gewebeprobe aus und zerschneidet das. Also da gibt es dann so, das ist voll schwierig, das anschaulich zu erklären, wenn man sowas im normalen Leben gar nicht sieht. Das wird dann in so 5 mm Stickerl geschnitten, das interessante Areal, und das wird dann von den BMAs weiterverarbeitet. Also in dem Schritt ist quasi die BMA die Assistenz zum Pathologen.
Also zuerst kommt diese makroskopische Beurteilung, wie du gesagt hast, das heißt, das ist das, was man mit freiem Auge sieht. Das ist genau. Das Makroskopische. Genau. Oder? Und du kannst, wenn ich die richtig verstanden habe, schon anhand der Farbe des Präparats sagen, wo das ungefähr herkommt.
Genau, also es ist so, dass wenn zum Beispiel ein bösartiger Krebs drinnen ist, das hat eine ganz andere, also es ist meistens weiß und ist einfach, hat eine andere, wie sagt man, Textur. Also ist manchmal ist das Gewebe trotz der Fixierung eher wach und so ein maligner Tumor ist oft ein bisschen derber und fester zum Angreifen. Und da kann man eben schon, wenn man so ein Präparat, so eine Probe aufschneidet in so Scheiberl, schon mal erkennen, ist da überhaupt irgendwas drinnen. Also das macht der Pathologe und die BMA ist in dem Schritt, wie gesagt, die Assistenz. Das heißt, die Proben kriegen alle, also jedes Stickerl, das rausgeschnitten wird, wie man so bei uns sagt, kriegt eine eigene Bezeichnung. Also es muss alles zu 100% rückführbar sein. Das ist ganz wichtig.
Und jetzt könnte man sagen, das ist ein mehr oder weniger geplantes Geschäft, das die biomedizinische Analytikerin durchführt. Gibt es auch etwas, was ihr akut macht? Oder gibt es akute Befundungen, die ihr vornehmt?
Gibt es auch. Also wir haben jetzt den Anteil gehabt mit den Gewebeproben, die im Formalin kommen und die halt auch quasi ewig haltbar sind in der Flüssigkeit. Es gibt aber auch, so wie es es im Zentrallabor gibt, diese Notfallblutproben, gibt es auch bei uns, sogenannte Notfall- oder Akutproben. Und das sind die Gefrierschnitte. Da kommt intraoperativ vom OP, Gewebe wird da entnommen vom Patienten und der Operateur wartet während der Operation aufs Ergebnis. Das heißt, es muss auf schnellsten Wege in die Pathologie kommen und da sind dann auch die Kolleginnen quasi auf Abruf da und sobald so eine Gewebeprobe einlangt, wird sofort der Pathologe angerufen und es wird sofort auch dann diese makroskopische Beschreibung gemacht, auch wieder Gewebe entnommen. In dem Fall wird es dann eingefroren, so wie der Name schon sagt, Gefrierschnitt. Es kommt eine technische Verarbeitung, es wird gefärbt und der Pathologe schaut nur innerhalb von ca. 30 Minuten, sollte das Ganze fertig sein, schaut er ins Mikroskop rein und kann das Gewebe beurteilen und kann dann einen Operateur anrufen. Und der weiß dann, wie er weitermachen muss. Also klassisch ist zum Beispiel so, ist der Tumor quasi im Gesunden entfernt, also geht gegen die malignen Zellen bis an einen Resektionsrand, also da, wo er quasi das entnommen hat. Und falls da noch was drinnen wäre, dann muss er noch was nachschneiden.
Und jetzt ist so in der Alltagswelt nicht was einfrieren, nicht? Also was weiß ich, Marillenknödel oder irgendwas Ähnliches, nicht? Das dauert ja länger, deutlich länger als eine halbe Stunde. Also wie funktioniert das Gefrieren oder wie kommt man da zu so einem Gefrierpräparat?
Da gibt es eigene Geräte, die haben so Schnellgefrierplatten, also das ist dann so, weiß nicht, so 3x3 cm, das hat minus 30 Grad circa. Und da kann ich dann auch wieder das Gewebestück drauflegen. Das ist so meistens so um einen Daumen, einen Zentimeter groß, was da rausgeschnitten wird. Und dann wird so ein Gel rundherum gehen und dann habe ich das eingefrorene Gewebestück. Und das wird dann in weiterer Folge geschnitten auf dem Gerät. Da gibt es so Klingen. Und da schneidet man ganz, ganz hauchfeine Schnitte runter.
Und okay, also deshalb friert man es ein, damit dieser Schnitt hauchdünn sein kann, damit das dann beurteilt werden kann unter dem Mikroskop. Okay.
Genau.
Weil sie sich besser schneiden lässt, wenn es gefroren ist, wie wir wissen.
Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass das dann sozusagen mit einem Mikroskop begutachtet, also der Pathologe, die biomedizinische Analytikerin. Aus dem Labor kenne ich so Färbemethoden. Ist das was in der Pathologie ebenfalls zum Einsatz kommt, dass man Gewebe färbt in irgendeiner Form, um sozusagen quasi womöglich bösartiges Gewebe von gutartigem Gewebe unterscheiden zu können?
Ja, genau. Also die Standardfärbung, mit der jedes Gewebestück gefärbt wird, ist die HE-Färbung. Steht für die zwei Farbstoffe, die verwendet werden, Hämatoxylin und Eosin. Und jeder Schnitt wird auf einen Glasobjektträger aufgezogen und dann mit der Färbung einmal gefärbt. Und da gibt es immer eine Färbung für einen Schnellschnitt. Das ist genau dasselbe eigentlich, nur ist das Protokoll kürzer. Das dauert dann nur insgesamt ca. 4 Minuten, damit eben das zeitschnell durchgegeben werden kann. Und die Färbung färbt dann auf dem Gewebeschnitt die Zellen an. Und eine Zelle besteht ja immer aus einem Zellkern und aus einem Zytoplasma. Und der eine Farbstoff färbt halt eher den Zellkern an und der andere das Zytoplasma. Und je nachdem, da gibt es dann so gewisse Kriterien, die der Zellkern erfüllen kann oder nicht. Und je nachdem kann dann der Pathologe eben diesen vorübergehenden Befund erstellen.
Und der Witz ist im Grunde der Kontrast. Nicht? Also ich soll mit der Färbung quasi den Kontrast erhöhen und so die Mikroskopie halt einfacher gestalten.
Genau, können, weil ne? Wenn das nicht gefärbt ist, würde ich nicht wirklich was sehen. Ich würde zwar die Umrisse sehen, aber ich sehe halt die Details in der Zelle nicht.
Mhm. Spannend.
Jetzt hört sich das alles sehr nach Akribie und sehr genau und sehr exakt an. Ist das eine Voraussetzung, die ein BMA mitbringen muss, bevor er sich in der Ausbildung für den Beruf interessiert? Ist das so ein Kernelement?
Ja, also das kann, ja, ich würde schon sagen, eigentlich zu 100%. Also die biomedizinischen Analytiker sind oftmals vom Charakter her sehr ordentlich, sehr strukturiert. Und es ist einfach ganz wichtig im Laboralltag, egal ob es jetzt auf der Pathologie ist oder in einem anderen Bereich im Labor, dass man alles, was man macht, das muss extrem nachvollziehbar sein. Qualitätssicherung ist extrem wichtig. Also man muss immer wissen, wer wann was gemacht hat, damit man auch im Bedarfsfall die ganzen Informationen hat. Das ist ganz wichtig, dass man die Patienten immer wirklich qualitativ hochwertig versorgen kann.
Mhm. Hast du gehört, Oliver, die ersten zwei Punkte?
Ordentlich.
Unstrukturiert?
Unstrukturiert. Mhm. Ja, also wir sind keine biomedizinischen
Analytikerin. Das wäre bei uns nicht rausgekommen bei der Berufswahl.
Wahrscheinlich, aber weil wir gerade bei der Berufswahl sind, Katrin, wie schaut denn die Ausbildung jetzt aus? Und wir haben im Vorfeld zu unserem Gespräch haben wir auch so nachgedacht, ob die biomedizinische Analytikerin so in die Berufsfamilie der medizinisch-technischen Dienste gehört.
Ich glaub, das ja, du hast Katrins Titel unterschlagen, sie ist BSc, das impliziert, dass sie ein Studium gemacht hat.
Das genau. Kann man schon sagen. Mhm. Ja. Und wo kann man das machen, Katrin? Und wie schaut so ein Studium vor allem aus?
Also es gibt mehrere FHs, die das in der Nähe, sage ich jetzt einmal, anbieten. Also ich persönlich habe in Steyr studiert. Das ist die FH für Gesundheitsberufe in Oberösterreich. Die haben einen Standort in Linz und in Steyr. Mhm. Aber natürlich in Niederösterreich gibt es auch einen Standort. Also die FH Wiener Neustadt bietet das an. Und die FH in Wien auch. Also, und es ist ein Bachelorstudium eben, mit 3 Jahren. Und es ist aber schon die Ausbildung, also ich habe mehrere Kolleginnen, also wir sind durch die Bank durchgemischt, also es haben ein paar Kolleginnen in Wiener Neustadt studiert, einige in Wien, welche in Linz. Und es ist schon, zwar das Curriculum natürlich ähnlich, aber es ist von den Praktika her schon auch unterschiedlich aufgebaut. Also man kann sich das dann auch, man kann sich bei jeder FH informieren, es ist überall das Curriculum auch online verfügbar und man sieht dann, in welche Semester man halt welche Fachbereiche hat. Das, was mir extrem gut gefallen hat, war einfach diese praxisnahe Ausbildung. Also du hast eigentlich noch im ersten Jahr schon mal im Sommer einen Monat Praktikum zum Reinschnuppern, hast aber auch während dem Studium unterm Jahr auch in der FH so Analyselabore, also dass du quasi dann die Sachen, die du, sage ich mal, am Vormittag theoretisch gelernt hast, hast du am Nachmittag im Übungslabor. Oder einmal so geblockte Analyseeinheit. Und das ist halt schon voll super, weil du die Theorie immer gleich anwenden kannst.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Und ihr seid aber in jedem dieser Felder, die wir eingangs erwähnt haben, also Blutbank, Labor, Pathologie, haben wir noch was gesagt? Also
Mikrobiologie
einsetzbar. Also das wird alles in der Ausbildung mit berücksichtigt.
Genau. Also es gibt für jeden Fachbereich eigene Module und man macht alles durch auch Molekularbiologie oder ein Bereich, den viel vergessen, ist die Funktionsdiagnostik. Mhm. Also die BMAs haben auch ein Modul für die Funktionsdiagnostik dabei. Da fallen so Sachen drunter wie EKG-Schreiben oder so Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen. Mhm. Das, was man eigentlich bei einer BMA gar nicht so vermuten würde. Und wenn wir vorher gesagt haben, so was macht der BMA aus, ist auch meistens, kommt von die Studenten oder ich kenne es auch von mir, quasi dieses, ich möchte was im medizinischen Bereich machen, aber ich will eigentlich nicht mit Patienten zusammenarbeiten. Okay. Also das ist so der Klassiker. Mhm. Und dann finde ich es aber so schön, dass eben auch die Funktionsdiagnostik abdeckt ist, weil ich habe auch Studienkollegen, die quasi im Rahmen von den Pflichtpraktika in der Funktionsdiagnostik dann auch die Funktionsdiagnostik quasi dann ergriffen haben als Tätigkeitsfeld nachher. Wenn man dann irgendwie merkt, hey, mir tat es eigentlich doch mit Patienten voll Tagen, das macht mir Spaß, das ist ein wenig Abwechslung. Und dann habe ich auch als BMA die Möglichkeit, dass ich in dem Bereich was mache.
Dürftest du in einem Labor Blutabnahmen und so durchführen als BMA?
Okay. Genau. Und da also auf Anweisung vom Arzt.
Ja. Genau. Gibt es selbstständige BMAs?
Soweit ich weiß, nicht. Ich glaube, das wäre schwierig. Also wenn dann vielleicht... Ja, war schon eine Rarität in einer Orde vielleicht einmal, also wenn man eben diese ganzen Sachen machen kann, aber da wäre BMA wahrscheinlich nicht wirtschaftlich in dem Fall.
Okay. Für ein Primärversorgungszentrum war es wahrscheinlich möglich, ne?
Genau. Mhm. Das würde schon Sinn machen, ja.
Wir haben ja immer mit Gesundheitsberufen zu tun und in der Regel ist der Tenor, dass grundsätzlich die meisten Gesundheitsberufe Personal suchen und auch so immer ständig in Rekrutierung sind. Wie schaut denn das im Bereich der biomedizinischen Analytik an? Gibt es ausreichend Zulauf zum Studium auf der einen Seite und gibt es auf der anderen Seite ausreichend ausgebildete BMAs, die beginnen können? Oder sucht ihr schon immer wieder Menschen?
Ja, also das, was uns, und ich glaube, das ist ja auch generell überall ein Thema, ist einfach diese Boomer-Generation, die halt in Pension geht. Das war jetzt bei uns auch Pensionierungsschwung. Das ist halt schon immer sehr eine Herausforderung, das nachzubesetzen. Mhm. Wir persönlich auf der Pathologie haben einfach das Glück, dass wir wirklich immer wieder interessierte Studenten haben und die stellen dann auch mehr oder weniger gut nachbesetzen haben können. Also gerade deswegen auch wegen die FSJ vom Anfang. Es ist zwar natürlich zeitintensiv, diese Praktikanten zu betreuen, du hast ja eigentlich nicht wirklich was von einer als Unterstützung, aber auf lange Sicht ist es halt einfach extrem profitabel, weil die Leute halt dann wirklich auch sich dann an ein positives Praktikum ja voll gerne erinnern und ich habe oft Studenten, die dann halt auch eine Bewerbung da lassen. Und deswegen denke ich mal, ist es voll wichtig, dass man sich auch die Zeit dann dafür nimmt.
Mhm. Wir fragen es oft und ich möchte es da auch fragen, weil das letzte Mal bei der Diätologie haben wir davon gesprochen, dass es eigentlich nur Frauen Diätologie studieren. Ein Mann, hast du gesagt,
ist im letzten Semester drinnen gesessen. Pro Kohorte sind wenige Männer. Nicht?
Genau, in der Gesundheits- und Krankenpflege ist es so, dass da auch sehr wenige Männer sind und mehr Frauen. Wie ist es bei den biomedizinischen Analytikerinnen?
Also da geht es, glaube ich, schon jetzt in die Richtung, dass immer mehr männliche Personen dazu kommen. Mhm. Ich habe im Studiengang 3 Kollegen gehabt, wir waren insgesamt 24, also jetzt auch nicht so die Menge. Aber wir haben heuer alleine, glaube ich, schon 2 oder 3 männliche Praktikanten gehabt. Also es wird mehr.
Okay. Und in deinem Team sind auch Männer oder derzeit nicht?
Wir haben von den 22 Personen, die in meinem Laborteam sind, für alle 3 Fachbereiche einen Herrn. Aber der ist Biotechnologe.
Mhm. Biotechnologe, das war wahrscheinlich was für eine nächste Folge. Weil das
macht der Biotechnologe? Was macht der Biotechnologe?
Ja, das müssen wir halt jetzt wissen. Da müssen wir, einen da haben. Aha. Liebe Katrin, was wir immer machen in unseren Podcasts, ist, dass wir sozusagen ein bisschen eine Möglichkeit geben, für den eigenen Beruf zu werben, beziehungsweise auch so einen Appell an die Bevölkerung abzusetzen. Und ich wäre da interessiert, wenn du Werbung machst für deine Berufsgruppe, was wäre das? Wie würdest du die jetzt bewerben und was müsste man sagen, um möglichst viele Interessierte in den Beruf zu bekommen?
Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich am meisten an meiner Ausbildung einfach schätze, ist diese Vielfaltigkeit. Also selbst wenn ich jetzt draufgekommen in, weiß nicht, 10 Jahren, die Pathologie interessiert mich nicht mehr oder ich hätte gerne eine neue Herausforderung, kann ich mit meiner Ausbildung halt einfach wirklich eine große Bandbreite, ja, kann halt irgendwo anders hin wechseln. Ich kann in die Forschung gehen, ich kann noch ein weiteres Studium machen, ich kann eben, wie gesagt, in die Funktionsdiagnostik gehen, wenn ich sage, ich will jetzt auf einmal was mit Patienten machen, weil ich brauche eine neue Herausforderung. Oder so wie es bei mir ist, auch mit der Leitungsfunktion oder auch Qualitätsmanagement. Also es gibt ja viele Fortbildungen in Hinsicht auf Qualitätsmanagement. Und mittlerweile ist es schon so, dass fast jedes Labor einen eigenen Qualitätsmanager braucht, mehr oder weniger, weil das so intensiv wird. Also da gibt es einfach so viel Möglichkeiten, denke ich mal. Und ich verbaue mir dadurch also nichts. Also wenn ich die Ausbildung habe, kann ich auch innerhalb von dem extrem viele verschiedene Sachen machen.
Ich stelle mir das auch unglaublich spannend vor, weil ich glaube, die Technik ändert sich also rasant. Oder du musst wahrscheinlich immer am Ball bleiben, du musst immer dazu lernen. Da tut sich schon was, außer vielleicht beim Formalin. Das gibt es wahrscheinlich schon lang, aber also wer den Nahenturm nicht kennt, der ist im alten Wiener AKH. Ist sehr empfehlenswert, dort sind auch die Präparate eingelegt, ja, dass man sich das einmal anschaut. Das war sicher ein guter Tipp.
Vielleicht, weil es interessant ist und weil wir gerade so einen zeitlichen Bezug nochmal haben, gibt es neue Technologien, die es hier zum Einsatz bringt? Also ist das Thema künstliche Intelligenz, diese Richtungen, ist das schon Thema in der Pathologie?
Ja, also in der Routinehistologie natürlich die Grundtätigkeit in der Histologie, die bleibt gleich. Aber ja, es gibt auch da immer wieder neue Technologien. Wir haben jetzt erst vor kurzem, wir sind gerade mit in einem Projekt in der Digitalisierung, wo in Zukunft KI zum Einsatz kommen soll im Rahmen der Befundung. Das heißt, dass quasi mehr oder weniger, soweit ich das jetzt aufgefasst habe, die Befundung zuerst einmal, also diese Gewebeschnitte, diese gefärbten quasi eingescannt werden und von einer KI mehr oder weniger gescreent, damit dann der Pathologe gleich direkt die auffälligen Areale quasi zur Befundung kriegt. Oder auch gewisse Auszählungen machen kann von Zellen. Beziehungsweise es würde halt dann die KI übernehmen, dass man sich halt dort Zeit spart. Weil da haben wir wirklich das Thema, der Pathologenmangel ist eher das, was uns ein bisschen in die Enge treibt, sage ich mal. Es gibt sehr, sehr wenige Pathologen und es wird aber immer mehr operiert. Und die geforderten Analysen, Färbungen oder auch Molekularpathologie, wenn wir bei den neueren Technologien sind, das wird immer mehr und die Pathologen werden aber immer weniger.
Was ist die Molekularpathologie?
Die Molekularpathologie ist auch ein Fachbereich auf der Patho und da werden dann die Genmutationen angeschaut. Also wenn ich einen bösartigen Tumor habe, eine Chemotherapie, das sagt vielleicht an jedem mal was, aber das, was jetzt eh schon in den letzten Jahren extrem viel geforscht wird, ist einfach diese personalisierte Medizin. Und je nachdem, welche Mutation der Tumor hat, habe ich dann die Möglichkeit, eine speziell darauf abgestimmte Immuntherapie dem Patienten zu verabreichen, die halt viel weniger Nebenwirkungen hat. Und für das muss das Gewebestück in der Molekularpathologie analysiert werden. Und da kriegen wir jetzt da wieder, also da kriegen wir ein neues Analysegerät, das nur mehr verschiedene Mutationen sequenzieren kann, erkennen kann, weil einfach immer mehr die Nachfrage da ist für die Kliniker. Und es gibt da laufend immer wieder Studien, wo dann wieder ein neues Medikament rauskommt. Und passend zu dem Medikament muss ich dann ja auch die Analyse anbieten.
Also kurz gefasst bedeutet das, dass sozusagen ich als Individuum habe dann eine wirklich konfektionierte Therapie, die genau auf meinen Tumor beispielsweise abgestimmt ist und genau, die dann wirklich genau so wirkt, wie ich das brauche.
Genau. Und dazu brauche ich diese Molekularpathologie, die wir anbieten.
Genau.
Ja. Super. Ein Wort würde ich noch gerne in den Raum werfen, weil ich glaube, das ist ein Wort, das man sehr oft hört, überhaupt als Betroffener. Und ich hätte gern gewusst, welche Rolle die Pathologie da einnimmt, und zwar das Tumorboard. Mhm. Ein Tumorboard ist, wenn man mit Patienten oder so redet und sie fragt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und so, die sagen dann, ja, das wird dann im Tumorboard besprochen. Ja. Katrin, ist die Pathologie, gibt es ein Tumorboard ohne Pathologie? Wie schaut das aus?
Also in St. Pölten definitiv nicht, weil wir die Pathologie im das Tumorboard organisieren, aber es wäre generell nirgendwo denkbar. Also die Pathologie nimmt da einfach so einen essentiellen Part ein. Das findet einmal in der Woche statt und das kann man sich quasi wie so eine Expertenrunde vorstellen. Also unsere Institutsleitung ist die Leiterin vom Tumorboard und es gibt dann immer einen Onkologen auch dabei. Und halt je nachdem Strahlentherapie oder der Operateur, der behandelnde Kliniker halt natürlich auch. Und dann werden die Fälle besprochen und da werden halt dann eben Sachen wie der Pathologiebefund, also oder Molekularpathologieergebnisse mal oder dann die ganzen bildgebenden Verfahren, die dann auch vom, also quasi Röntgen oder MRT oder was auch immer gemacht worden ist, das wird besprochen und das Ziel ist einfach, dass man für den Patienten die bestmögliche Therapie quasi beschließt. Kann jeder Experte gibt da quasi seinen Senf dazu, es wird diskutiert, es wird manchmal ein bisschen härter diskutiert, aber das Ziel ist ja eben, dass man für den Patienten das Beste rausholt und das ist halt die beste Möglichkeit, wenn man da von jedem Fachbereich wen dabei hat.
Also ihr seid nicht nur zentraler Bestandteil, sondern ihr seid die Organisation, die das organisiert.
Genau, ja. Also das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus verschieden. In St. Pölten macht die Pathologie.
Mhm. Spannend. Du, und jetzt, weil wir am Anfang darüber geredet haben, über die Prosektur, über die Leichenöffnung, hat die BMA da auch was zum Tun? Gehst du da rein in den CT-Saal oder ist dir das eher was, wo du sagst, na, da muss ich nicht hin?
Also ich persönlich muss schon hier und da mal rein, okay. Aber es stört mich jetzt da nicht, weil ich halt die Prosektur quasi organisatorisch mitleite. Also ich unterstütze die Herren, aber die Berufsgruppe, die dort tätig ist, das sind die Obduktionsassistenten.
Okay.
Also die sind für die Leichenöffnungen zuständig, für das ganze Administrative, für den Kontakt mit dem Bestatter oder mit den Angehörigen, weil es werden auch immer wieder Verabschiedungen durchgeführt quasi. Also wir haben so einen Aufbahrungsraum, dass sie die Angehörigen noch verabschieden können. Ja. Aber die BMA hat da grundsätzlich nicht wirklich
hat
was
da Abstand
zu tun.
Dazu. Ja. Ja. Ist es vielleicht trotzdem so, dass man als BMA mit Fällen beschäftigt ist oder Dinge sieht, wo man sich denkt, oh wow. Also gibt es Sachen, die die beschäftigen oder die dir hängen bleiben?
Ja, also wir haben natürlich schon Kontakt insofern, dass zum Beispiel, wenn man eine Fehlgeburt gehabt hat oder wenn vor allem bei Frühaborten bis unter 500 Gramm gilt laut Gesetz das Kind oder der Fötus als Gewebeprobe quasi und die kommt dann auch ins Labor. Also wenn der Fötus schon größer war als 500 Gramm, dann wird das alles über die Prosektur abgewickelt, aber vorher kommt es halt direkt ins Labor. Das ist halt schon was, was einem dann auch schon zu wie geht. Also ich sage jetzt einmal so, meine Kolleginnen und ich, wir sind es halt gewohnt, man weiß, was auf einen zukommt. Für die Praktikanten ist es halt aber oft schon ein bisschen eine schwierige Situation, weil natürlich, auch wenn das Kind jetzt noch nicht 500 Gramm wiegt, das ist ja quasi schon alles da.
Es ist alles da, ja.
Und das ist halt schon kann emotional belastend sein. Also.
Aber ihr seid ein gutes Team und könnt da gut miteinander reden. Ja. Super.
Es ist auch, bei uns wird das auch ganz, ganz groß geschrieben, dass man da wirklich würdevoll mit diesen Babys umgeht. Also die kommen ja oft trotzdem dann auch schon irgendwie mit ein bisschen Gewand und oder irgendwelche Details von den Eltern nur mit rüber. Wir müssen es halt quasi, es wird beschrieben. Und dann kommt es in ein Sammelgrab oder wird da den Eltern zur Bestattung übergeben. Und da sind wir immer sehr dahinter, dass wir da auch wirklich für die Patientinnen das so würdevoll wie möglich gestalten und dass da auch der Patientenkontakt und dementsprechend gut runterrennt.
Super schön.
Liebe Katrin, wir haben wiederum versucht, sozusagen einen Arbeitsbereich zur Gänze zu beschreiben. Ich denke einmal, es wird uns nicht zur Gänze gelungen sein, aber wir bleiben ja dabei und machen weiterhin Podcasts, wo wir vielleicht nur einen weiteren Arbeitsteil der biomedizinischen Analytikerin abdeckt. Ne? Jetzt habe ich auch schon Probleme mit dem Aussprechen. Also, das ist problematisch. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe es wirklich spannend gefunden, nicht wie breit dieses Spektrum einer an sich jetzt nicht so wahnsinnig sichtbaren Berufsgruppe in einer Krankenanstalt ein bisschen beschrieben zu haben. Und ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auch interessant, dass auch sozusagen eine Krankenanstalt aus mehr besteht als nur Personen, die unmittelbar am Patienten beschäftigt sind. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich sogar danke.
Danke, dass du da warst und danke, dass du dich immer so gut um meine FSJ-Kandidatinnen kümmerst.
Gerne,